Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, sagt Ihnen Marion Kuhl. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte von Kaplan Wolfgang Weyer aus Weiden in der Oberpfalz. Heute ist der erste Donnerstag im Monat. Wir beten hier bei Radio Horeb mit der Kirche um geistliche Berufungen und hören in der Regel auch eine Berufungsgeschichte, wie Gott jemanden in seine Nachfolge berufen hat. Damals, vor 2000 Jahren, rief Jesus die ersten Jünger von den Fischernetzen weg und heute ruft er zum Beispiel jemanden von seinem Friseursalon weg. Unser heutiger Gast, Wolfgang Weyer, stammt ursprünglich aus Wiesbaden, er war evangelisch, hat 40 Jahre als Friseur und Friseurmeister gearbeitet, hatte seinen eigenen Salon und heute ist er katholischer Priester. Doch sein Weg zur Priesterweihe war alles andere als gewöhnlich. Wolfgang Weyer war nicht nur standesamtlich verheiratet, sondern nach seiner Scheidung auch alleinerziehender Vater zweier Kinder. Dennoch spürte er mit 48 Jahren den Ruf, Priester zu werden. Im Juni ist er in Regensburg zum Priester geweiht worden. In der Sendung erzählt er uns heute von seinem außergewöhnlichen Berufungsweg. Grüß Gott, Herr Kaplan Weyer.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Danke, dass Sie dazu bereit sind, Ihre persönliche Berufungsgeschichte uns zu erzählen.
Ja, sehr gerne. Diese Berufungsgeschichte ist zwar persönlich, aber sie ist von Gott gemacht, gewollt und daher kann man auch gut drüber sprechen.
Wenn wir mal ganz von vorne anfangen, Herr Kaplan Weyer, stammen Sie aus einer christlichen Familie? Wurde der Glaube in Ihrer Familie gelebt?
Frau Kuhl, Sie haben eben schon gesagt, ich stamme aus einer evangelischen Familie. Der Glaube wurde da nicht gelebt. In Hessen waren wir in diesem kleinen Ort vor Wiesbaden in Bierstadt. Ja, so halb katholisch, halb evangelisch. Und meine Eltern waren aus der evangelischen Abteilung, sind aber nach dem Krieg irgendwie aus der Kirche ausgetreten. Wenn ich jetzt sage irgendwie, dann habe ich nur eine Geschichte in Erinnerung, dass da ein Kirchengeldeintreiber das jährliche Kirchengeld geholt hätte und das muss er veruntreut haben. Und dann haben meine Eltern am Heiligabend den Gerichtsvollzieher vor der Tür stehen gehabt. Als sich das dann nicht geklärt hat, sind sie voller Wut aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Und meine Eltern sind geboren 1921 und 1922. Mich haben sie erst 1965 bekommen. Da waren sie also Anfang der 40er Jahre. Ich glaube, die haben damals auch gar nicht mehr mit einem Kind gerechnet. Und in den 60er Jahren waren Eltern mit Anfang, Mitte 40, ja, schon ältere Menschen. Die waren nicht so jung wie die 40-Jährigen heute. Dann haben sie mich, um mich im Glauben zu erziehen, mit anderen Kindern in die evangelische Kirche geschickt. Also man hat seine 2 Groschen bekommen und dann ist man abgeholt worden von Älteren und dann mitgenommen worden. Ich sag mal, ich habe da was mitbekommen, dass es eine Kirche gibt, aber es war keine christliche Erziehung in dem Sinn, wie ich es jetzt mit meinen Kindern gemacht habe. Dann kam die Schulzeit und in der Schulzeit habe ich die 2. Kirche bei uns im Dorf kennengelernt. Das war die katholische, die auch näher an der Schule lag. Da haben auch dann die Einschulungsgottesdienste stattgefunden und die Jahresschlussgottesdienste in der Schule. Und da habe ich immer eins toll gefunden. Da waren Kinder, die mitgearbeitet haben. Also mitgearbeitet, die haben da vorne gestanden. Das waren Schulkameraden, Schulkameradinnen von mir, die auch da ihre Dienste hatten. Das fand ich also ganz toll, was es in der evangelischen Kirche ja nicht gab.
Ministranten und dann?
Oder? Ganz genau, die Ministranten. Die Ministranten, die dann vorne auch so kleine Dienste gemacht haben. Und es war ein Miteinander, ein gemeinsames Feiern. Und das fand ich immer ganz, ganz toll. Aber in dem Dorf, wie gesagt, wusste ja jeder, wer in welches Haus gehört und wer welcher Konfession angehört. Und wenn ich auf dem Heimweg von der Schule mal in die Kirche gegangen bin, weil da gab es ja auch dann Kerzen und da hat man seine, damals waren es auch, glaube ich, 20 Pfennig oder sowas, reingeschmissen und hat eine Kerze anzünden dürfen. Und ja, dann kam bestimmt irgendjemand aus der ja älteren katholischen Fraktion, hat gesagt, du bist doch der kleine Weyer, weißt du, du gehörst da unten in die Kirche und das ist die andere Abteilung, so nach dem Motto. Naja, dann bin ich eben halt auf der einen Seite an der Kirche raus und wenn ich gesehen habe, dass die Person dann draußen war, bin ich auf der anderen Seite wieder rein und habe trotzdem eine Kerze angezündet. Das sind so meine ersten Begegnungen mit Glauben, Kirche und ja, ein Heimatfinden. Und dann kam die Konfirmation im Evangelischen. Das war ein Jahr Vorbereitung, die recht trocken und spröde war, wo ich danach eigentlich froh war, wie dieses ja, Fest rum war für mich. Und dann war Kirche ganz weit weg. Dann habe ich von Kirche eigentlich nichts mehr gehört oder gesehen. Und
auch Weihnachten nicht mehr oder so?
Nein, weil meine Eltern ja Weihnachten nicht in die Kirche gegangen sind. Und da war das Weihnachten ganz weit weg. Und dann habe ich aber ja irgendwann meine Frau kennengelernt, die war katholisch. Und da habe ich dann meinen ersten Weihnachtsgottesdienst wieder mit ihr und mit Freunden zusammen besucht. Damals war die Vanessa noch nicht auf der Welt gewesen. Und da waren wir in der Christmette und das war unheimlich schön. Und da habe ich wieder dieses Gemeinschaftsgefühl erlebt. Also wir feiern zusammen die Geburt Jesu. Wir. Es war einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Hatte aber vorher schon Kontakt mit ihrem Pfarrer, der sie auch in ihrer ersten Ehe katholisch getraut hat. Und er hat gespannt, dass ich jetzt scheinbar der neue Mann in ihrem Leben bin. Und dann hat er mich auch mal zu sich eingeladen und dann haben wir einen Abend zusammen gegessen und geredet. Also geredet über, ja, meine Ex-Frau, also meine damalige zukünftige Frau, war ja schon mal verheiratet und ob ich denn jetzt so ernste Absichten hätte, der war da ganz gerade raus. Und aber wir könnten dann nur noch standesamtlich heiraten oder die Ehe müsste annulliert werden. Hat dann alles Mögliche erzählt und auch bei mir im Glauben unheimlich ja, was gelöst. Und dann war für mich Kirche auf einmal wieder ganz präsent und ich konnte wieder sonntags in die Kirche gehen und habe dann gemerkt, auch wenn ich als evangelischer Christ in der katholischen Kirche dabei bin, ich darf mitfeiern, ich darf dabei sein, aber ich gehöre noch nicht ganz dazu. Und da fällt mir jetzt gerade ein, meine Eltern wollten mich aber dann taufen lassen, so als Kind. Und das macht man ja üblicherweise so im Säuglingsalter. Und dann hat aber die evangelische Kirche sich damals geweigert gehabt, mich zu taufen, weil dann hätten meine Eltern in der Kirche sein müssen. Und da haben sie gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Ihr habt uns damals verarscht. Das mache ich nicht mehr mit, hat mein Vater gesagt. Und mein Onkel, der hat damals in Bamberg, bei Bamberg in Strullendorf gewohnt. Der sollte mein Taufpate werden. Und der hat dann, wie ich im fünften Lebensjahr war, mit seinem evangelischen Pfarrer ausgemacht, dass ich bei ihm getauft werde. Und somit bin ich auch erst mit 5 Jahren zur Taufe gekommen. Also bei mir dauert immer alles ein bisschen länger scheinbar. Und dann war diese Taufe mit 5 und das hat man dann aber auch ganz bewusst erlebt und das war auch ein schönes Erlebnis. Und all diese Sachen zusammen kamen dann wieder so auf, also dieses Aufbrechen, Sehnsucht, Glaube, ein Leben mit Gott. Das kam dann alles so auf, auch dann eigentlich durch meine, mit meiner Ex-Frau.
Ihre Frau war katholisch, haben Sie gesagt. Sie war schon einmal verheiratet und das war auch der Grund, warum Sie nur standesamtlich dann geheiratet haben.
Genau.
Und wie lange hat dann die Ehe angehalten? Sie haben ja dann ist die Ehe zerbrochen.
Also wir haben geheiratet im Juni 1991. Und auseinandergegangen, geschieden wurde die Ehe endgültig in 2004 und getrennt haben wir uns 2000.
War das so in Ihrer Jugend immer der Traum, Ehe und Familie?
Ja, dadurch, dass ich ein Elternhaus hatte mit, wie gesagt, älteren Eltern und irgendwann ist meiner Mutter mal immer nicht gut gegangen. Aber als Kind weißt du nicht immer, was heißt, wenn es deiner Mutter nicht gut geht. Und dann habe ich das aber immer mehr ja mitbekommen. Mein Vater ist mit wachsender Begeisterung fremdgegangen. Und das hat natürlich meine Mutter unheimlich mitgenommen. Ich habe nichts davon gewusst. Also mir hat auch keiner jetzt was gesagt, so nach dem Motto, ich bin jetzt traurig, weil dein Vater fremdgeht. Das sagst du jetzt nicht einem Kind. Und in den 60er, also Anfang der 70er Jahre schon mal gar nicht. Und dann hat meine Mutter auch Trost und Halt gesucht in einem, ja, im Alkohol. Und daher habe ich jahrelang, eigentlich jahrzehntelang weder Alkohol getrunken, das war das eine. Und das andere war, dass ich auch immer gesagt habe, wenn ich mal heirate, also sowas wie Fremdgehen oder sowas, das geht für mich überhaupt nicht. Weil ich erlebt habe, wie es meiner Mutter ging. Meiner Mama ging es nachher wieder gut, die hat ja dann bei mir auch in Bayern gewohnt und diese Kindheitserinnerung, die habe ich jetzt einfach mal gesagt, weil man muss auch verstehen, wie in der Trennung jeder anders reagiert. Sie hat, ja, ich sag mal, ertränkt ihren Kummer, ihre Sorgen, aber sie hat irgendwo dann auch versucht, doch weiterzumachen. Und drum kam sie auch davon wieder los und sie war auch dann immer für mich da. Und mein Vater, der war einfach in seinem Leben. Was er macht, ist richtig und wie er es sagt, ist richtig. Und naja, das war halt so ein Patriarchat noch.
Mhm. Waren Sie Einzelkind?
Ich war Einzelkind, ja. Mhm.
Wie kam es denn dann, Herr Kaplan, war ja, dass Sie katholisch geworden sind?
Katholisch geworden bin ich durch die Taufe der Kinder, wie die Kinder getauft werden sollten, war natürlich diese Frage, katholisch oder evangelisch. Naja, also da muss ich sagen, da ist damals, glaube ich, so meine protestantische Seele irgendwie aufmüpfig gewesen, dass man es wortlos automatisch katholisch macht. Dann habe ich mit dem Pfarrer gesprochen, mit meiner damaligen Frau, na, nicht gestritten, aber wir haben schon so Diskussionen drum gehabt. Und dann sagt ihm halt der Pfarrer, Wolfgang, weißt du, du bist eh immer bei uns in der Kirche. Also du kannst jetzt nicht sagen, dass du die Kinder jeden Sonntag in die evangelische Kirche mitnimmst. Nö, mache ich auch nicht. Dann sagt er, weißt du, und wenn einer katholisch ist, dann wird gerade auch die Mutter, dann sollte das Kind auch katholisch getauft werden, damit es auch im Glauben erzogen wird. Okay, das ist mir auch ganz logisch vorgekommen. Und damit war dann noch irgendwo mein Aufmüpfigsein gebrochen und dann wurden die Kinder katholisch getauft. Und mit der Taufe der Kinder habe ich mich immer mehr mit dem Glauben auseinandergesetzt. Also ich wollte immer mehr wissen. Und dann hat man sich da eingelesen über Gespräche mit Freunden und so weiter, kam das dann alles immer mehr raus. Und meine Tochter ist dann krank gewesen, die hat Asthma gehabt. Und dann sind wir nach Wangen im Allgäu in einer Kur gewesen. Und da haben wir Regensburger Freunde gefunden, die später noch eine größere Rolle spielen werden. Und von da aus sind wir nach Wickratsbad gefahren und haben da so diese Wallfahrtsstätte besucht. Und von den Freunden war die Schwägerin dabei gewesen, von ihr die Schwester. Und die war schwer krank. Und die hat mich angesprochen und sagte, du geh mal rein, betest mit einem Rosenkranz. Ja, also einen Rosenkranz beten. In Hessen gibt es einen Rosenkranz schon, also zum Kaufen, zum Hinhängen. Aber so dieses feste Rosenkranzbeten, wie es ja zum Beispiel hier in Bayern ist, ist da gar nicht zu vertreten. Also ganz ehrlich, ich wusste, dass es einen Rosenkranz gibt. Ich hatte auch einen in der Tasche, aber ich wusste nicht genau, wie er gebetet wird. Und dann sagte du, das machen wir zusammen, das kriegen wir schon hin. Und dann haben wir zusammen den Rosenkranz gebetet. Und da war das Allerheiligste ausgesetzt. Und dann hat sie, die immer relativ hart war. Und ich weiß nicht, Frau Kuhl, ob Sie das kennen, wenn Sie einen Gegenüber haben, der Ihnen gegenüber sitzt und Sie spüren, dass da wie so eine Mauer dazwischen ist, dass da wie ein Igel ist, der die Stacheln ausgefahren hat. Da hat sich auf einmal diese Mauer bei ihr gelöst und die Stacheln wurden eingefahren und sie ist ganz, ganz ruhig gewesen. Also man hat diese Ruhe gespürt, man hat gemerkt, wie die Frau sich tragen lässt. Und in dem Rosenkranz war für mich klar, ich werde katholisch. Ich gehe zum Pfarrer und der soll er irgendwie regeln, dass ich katholisch werden kann. Und dann wollte sie rausgehen, dann habe ich gesagt, du, wir gehen raus. Und sage ich, jetzt muss ich noch einen Moment mit dem Herrn sprechen, ich komme gleich nach. Und als ich rauskam, hat von meinen Freunden die Frau, die immer recht direkt ist, dann gesagt, warum trittst du nur nicht über, du bist doch eher mehr katholisch wie evangelisch. Ja, und da waren natürlich meine Emotionen hochgekommen, weil ich für mich das entschieden hatte und dann innerhalb von kürzester Zeit, also Sekunden, Bruchteile später, das von der anderen Seite so vom Kopf geknallt bekommen habe. Ja, und da bin ich an dem Abend noch von Wangen nach Wiesbaden gefahren und am nächsten Morgen zum Pater Raphael. Und wie ich da geläutet habe, und dann sagte er, ich habe schon auf dich gewartet. Du willst katholisch werden. Und ja, ich wusste, das kommt eines Tages. Und dann war das ganz toll. Dann haben wir noch die Vorbereitungszeit gehabt. Und Katechistenunterricht war das dann so in der Richtung. Und dann war der Übertritt eines Abends, also die Konversion, war ganz, ganz schön, ganz feierlich. Und dann sagte er, er hat vom Bischof, damals war es ja noch der Kamphaus gewesen, die Erlaubnis, er darf mich firmen, aber das macht er nicht, ich soll mit den ganzen anderen gefirmt werden, also mit den Jugendlichen, dass die auch sehen, dass auch Erwachsene das machen. Ja, und dann waren die Firmvorbereitungen mit dem Pater Raphael und wir waren 5 Erwachsene und dann sind wir mit den Kindern zusammen gefirmt worden.
Wann war das so ungefähr?
Das war 97, 96 um den Dreh.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, Kaplan Wolfgang Weyer aus Weiden erzählt uns seine Berufungsgeschichte und das fängt schon auch mit einer Konversion an, vom evangelischen zum katholischen Glauben. In dieser Zeit 96, 97 die Konversion und Firmung. Herr Kaplan Weiden, Sie haben gesagt, Pater Raphael, das war also ein Ordensmann, Ihr Pfarrer?
Das war ein kroatischer Franziskaner, der damals, es gab ja noch Jugoslawien und er hat mehrere philosophische Bücher geschrieben, die nicht ganz konform mit dem Regime waren. Und da wurde er ja über den Franziskanerorden evakuiert und in Deutschland hat er dann eine Pfarrei geleitet, St. Kilian in Wiesbaden. Und ein herzensguter Mensch. Also das war wirklich diese Seele von Mensch, die andere auch für den Glauben begeistern konnte.
Hm. Das war ja noch zu der Zeit, wo Sie mit Ihrer Frau auch noch zusammen gelebt haben. Wie hat sie denn auf die Konversion reagiert? Hat sie das gefreut?
Ich denke, sie hat, ja doch, das hat sie schon sehr gefreut. Also das war auch am Anfang sehr stark, dass wir zusammen den Glauben gelebt haben. Und dann kam aber irgendwann der Punkt, wo ich dann so mit den Kindern Sonntag für Sonntag dann in die Kirche wollte, dann, nee, heute nicht. Und außerdem, ich kann ja überall beten. Dann kamen auf einmal so Veränderungen. Und ich bin dann trotzdem mit den Kindern allein in der Kirche gewesen. Und gerade, wir haben dann schon in Niedernhausen gewohnt. Und dann bin ich mit den Kindern noch zum Pater Raphael in die Kirche gefahren. Und dann hat eine Frau sich mal beschwert, weil ich hinten halt eins an der Hand und eins auf dem Arm hatte und bin so quer in der Kirche gelaufen. Und dann hat sie sich beim Pater Raphael beschwert, dass also da hinten immer so eine Unruhe wäre. Wobei ich behaupte, die waren ruhig, die haben nichts gesagt. Sie haben höchstens mal wie ein einjähriges, zweijähriges Kind einfach mal so maunzt, mal so ein paar Töne von sich geben und drum bin ich ganz hinten, wo keiner mehr gesessen hat, quer gelaufen. Und dann hat der Pater Raphael gesagt, wir haben auch schon das eine oder andere gehört, Sie sehen ja hinten den Herrn Weyer laufen oder den Wolfgang, das habe ich glaube ich im Vornamen genannt. Er bringt seine Kinder jeden Sonntag in die Kirche und Jesus sagt, lasse die Kinder zu mir kommen. Und wenn wir die Kinder nicht zu uns kommen lassen, wer sollen dann später in der Kirche sein? Und er hat das ganz toll mal in den Gottesdienst einfach mal so in den Schlusssatz noch reingefasst. Und auf einmal hatten wir dann sogar da mehrere Familien, die sich getraut hatten, auch mal die Kinder mitzunehmen. Weil ich finde doch einfach ganz, ganz sinnvoll, Kinder im Gottesdienst dabei zu haben. Die sollen sich an die Lieder gewöhnen. Sie haben vorhin gefragt, ob ich jetzt eher für Klassik oder so wäre. Ja, wenn man ein Lied schon mal so als Kind immer wieder hört, dann bekommt man auch mit der Melodie auch ein Vertrauen und dieses Vertrauen fasst doch dann irgendeinen Ort noch zusammen, weil die Kinder nehmen ja wachsend alles immer mehr wahr. Und dann wissen sie auch, aha, die Lieder, das kennen wir und hier sind wir geborgen. Und das fand ich total schön auch für die Kinder und auch durch seine Unterstützung.
2 Kinder haben Sie dann?
Ich habe 2 Kinder, ja.
Genau. Und die Ehe ging dann in die Brüche. Sie sind geschieden mittlerweile. Das war ja wahrscheinlich erstmal ein Schock und eine große Lebenskrise für Sie, oder?
Das war ein Schock, eine Lebenskrise. Und eigentlich hätte ich meinen nächsten Pfarrer nicht gehabt. Das war dann der Pfarrer Winfried Debus in Niedernhausen. Wäre ich heute nicht mehr hier. Weil der Pater Raphael, also da gab es ja zum Beispiel das Thema Beichte so gut wie gar nicht. Also Es wurde Beichtzeiten angeboten, aber es war jetzt nicht seine Sache, auf Beichte oder so Versöhnung, also Versöhnung im Persönlichen, aber nicht über die Beichte hinzuweisen. Und der Winfried Debus, der Pfarrer, der hat dann auch immer die Beichte wieder mal angepriesen. Und dann bin ich auch dann zum Beichten gegangen. Und in der Beichte hat er eben halt auch mein Inneres kennengelernt. Und meine Kämpfe, was mache ich falsch, was habe ich falsch gemacht, was habe ich dazu beigetragen, dass es so kam, wie es jetzt ist. Und irgendwann, als wieder mal irgendwas mit meiner Ex-Frau war, irgendein Streit, die Ursache kann ich jetzt ganz ehrlich nicht mehr sagen. Auf jeden Fall hatte ich aber an dem Wochenende dann abends gedacht, das Beste ist, wir haben in Niedernhausen die Theistalbrücke und die war ein ganz berühmter, bekannter und begehrter Ort für welche, die sich runterstürzen wollten. Und da war ich der Überzeugung, es ist besser, die Kinder sind nicht zwischen den Eltern hinhergerissen und ich gehe aus dem Leben. Und das war für mich ein Moment, wo ich gedacht habe, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Und der Pfarrer Debus war eigentlich ein sehr ruhiger, bedächtiger Mensch, der auf der Straße auch nie so in die anderen reingeguckt hat, sondern eher immer so zurückgezogen gegangen ist. Und der sah mich und hatte mich angesprochen, was ist mit dir los? Aber so richtig fordernd. Also ich will jetzt wissen, was mit dir los ist. Geht's dir gut? Geht's dir nicht gut? Wie ist es? Und du besorgst ja heute Abend einen Babysitter und kommst heute Abend zum Gespräch. Ja, und da hat er mir gescheit den Kopf gewaschen. Also damals hat er dem Friseur dann den Kopf gewaschen und hat mich wirklich ins Leben reingestellt. Und an dem Abend sagt er ihm halt, egal was jetzt ist, Gott gibt dir die Kraft, alles durchzustehen, alles auszuhalten, alles durchzuhalten für deine Kinder und für die musst du jetzt leben. Und wenn du wirklich, so wie ich es mir vorstelle, an Gott glaubst, dann wird er dir auch nochmal die richtige Frau und vielleicht eine neue Mutter für deine Kinder zur Seite stellen. Oder, so wie ich dich kennengelernt habe, wirst du vielleicht auch noch Priester. Mit den Worten bin ich da raus. Also ich habe wieder im Leben gestanden und ich habe auch seit dem Tag nie mehr das Gefühl gehabt, dass ich ein Recht hätte, an meinem Leben irgendwas zu ändern. Und da muss ich sagen, habe ich, glaube ich, wirklich das wirklich gottvertrauende Leben angefangen. Konnte zwar mit den zwei Angeboten, die er mir da gemacht hat, also entweder neue Frau oder Priester werden, in dem Moment gar nichts anfangen, weil das eine war so weit weg wie das andere. Aber das für die Kinder leben, dass ich für meine Kinder da sein muss, das habe ich verinnerlicht und mit dem konnte ich alles bewältigen, was kam.
Wie alt waren da Ihre Kinder?
Naja, die Vanessa ist 91 und der Marco ist 93 geboren. Und das war dann um 2000. Also da waren sie 7, also 8 und 9 um den Dreh rum. Der Kleine hatte dann gerade Erstkommunion. Und dann sind wir anschließend nach Bayern gezogen.
Eigentlich ja ungewöhnlich, weil oft werden die Kinder ja eher der Mutter zugesprochen. Aber Sie haben Ihre Kinder dann allein erzogen, oder?
Ja. Wir haben damals, weil meine Ex-Frau auch Friseurmeisterin war und sie wollte eigentlich ein eigenes Geschäft haben, dann hat sie bei mir mitgearbeitet und dann haben wir viele Arrangements getroffen. Am Anfang war sie noch Teilhaberin in einem anderen Geschäft und dass sie da auch so mehrere Tage arbeiten konnte, haben wir es nach der Geburt von der Tochter so gemacht, dass ich immer Dienstag aus meinem Geschäft draußen geblieben bin. Also war ich sowieso von Samstagmittag, Sonntag, Montag und Dienstag komplett bei den Kindern. Am Mittwoch, Donnerstag war sie bei den Kindern, am Freitag war die Oma da und am Samstagmorgen war die Oma noch da und am Samstagmittag war ich dann wieder da. Also wenn Sie die Stunden oder die Tage so zusammenzählen, dann habe ich viel mit den Kindern Zeit verbracht und ich hätte meine Kinder niemals hergegeben. Also auch nach Bayern ziehen hätte ich nie gemacht, wenn ich die Kinder nicht gefragt hätte und zieht ihr mit, wollt ihr mitgehen, wollt ihr das? Dann gab es einen Moment, wo ein Zwischenfall war und danach habe ich dann gesagt, okay, jetzt Notbremse, ich habe das Angebot, wir könnten einen Salon in Bayern haben, in Regensburg, würdet ihr mitgehen? Und wie sie dann ja gesagt haben und dann bin ich zum Rechtsanwalt und habe das klären lassen. Und drum alleinerziehend, wissen Sie, wenn man liebt, wenn man seine Kinder liebt, wie man Kinder lieben soll, dann macht man für die alles. Es sind keine Prinzen und Prinzessinnen geworden, also jetzt keine verwöhnten Kinder, die alles bekommen haben, sondern die haben eher mal das Nein bekommen, weil ich ja auch alles finanzieren musste. Also da war auch das Geld nicht unbedingt immer in Hülle und Fülle da. Und dann musste man mal sagen, nein, das geht nicht, das können wir nicht. Aber das haben die Kinder, glaube ich, auch gut verstanden, weil sie wussten, dass wenn was für sie ging, es auch immer möglich war. Aber jetzt nicht als verwöhnte Prinzen oder Prinzessin.
Das heißt, Sie haben einen Neuanfang dann in Regensburg gestartet?
Ja.
Also dieser Pfarrer, der hat ja schon irgendwas von Ihrer Berufung gespürt, sogar in diesem Krisenmoment das auch mal gesagt. Entweder du suchst dir eine neue Frau oder bekommst eine neue Frau oder gehst diesen Weg. Wie war das für Sie? War das wie vom Mond? Sie haben eben gesagt, beides war weit weg.
Also beides war weit weg. Beides war so, dass ich mir das eine wie das andere nicht vorstellen konnte. Erstens mal, ich sag mal, als evangelisch getauftes Kind, katholisch geworden, aber war der Weg ganz, ganz weit. Also ich war ja schon überglücklich und selig, dass ich katholisch war und dass ich in der katholischen Gemeinde aufgenommen und beheimatet war. Dass ich mal jetzt Kaplan, also Priester bin, das war ganz, ganz weit weg. Aber im Hinterkopf war es immer drin und dann war auch so mit eine Mitarbeiterin, die hat irgendwann mal bei mir gearbeitet in Regensburg. Und dann haben wir uns mal zum Grillen bei uns getroffen. Ich sag mal ganz offen, dann hatten meine Kinder irgendwas gesagt und dann hat sie nur den Ausspruch getan, also wenn das meine Kinder wären, dann würde das so und so nicht gehen. Da war meine Antwort, es sind nicht deine Kinder. Und spätestens da wusste ich, dass ich für meine Kinder keine andere Frau irgendwie als Mutterersatz oder sowas haben möchte, weil jeder sieht es anders. Und meine Kinder, ich sage, die sind gut erzogen, die sind ordentlich erzogen. Es sind keine Engel, aber sie haben alles mitbekommen, was man im Leben braucht. Und dann braucht kein Wildfremder zu sagen, meine Kinder würden das nicht tun. Dann mach es erstmal bei deinen Kindern anders.
Wir sind gespannt, wie es dann weiterging. Wir hören jetzt erst einmal ein Lied, Wer unterm Schutz des Höchsten steht, aus dem Psalm 91. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, Sie hören die Berufungsgeschichte heute von Kaplan Wolfgang Weyer aus Weiden. Er ist im Juni zum Priester geweiht worden, war 40 Jahre lang Friseur. Verheiratet, standesamtlich, geschieden, Vater von zwei Kindern, eine ungewöhnliche Berufungsgeschichte heute. Wir sind jetzt gespannt, wie es dann weiter Richtung Priestertum ging. Mehr nach der Musik. Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Mein Name ist Marion Kuhl. In unserer Sendung erzählt uns heute Kaplan Wolfgang Weyer aus Weiden in der Oberpfalz im Bistum Regensburg seine Berufungsgeschichte. Er war 40 Jahre lang Friseur, hatte seinen eigenen Salon, ist evangelisch gewesen, konvertiert, war standesamtlich verheiratet und hat seine Kinder dann auch weiter großgezogen sozusagen. Und er spürte dann später den Ruf zum Priestertum. Die ersten Worte in diese Richtung hat wahrscheinlich dieser bekannte Priester gesprochen, Pfarrer Winfried Debus, wenn ich richtig verstanden habe. Herr Kaplan, Wolfgang Weyer, wann wurde das denn dann irgendwie konkreter, dass Sie wirklich gedacht haben, ja, der Mann hat recht?
Also der Mann hat recht. Wann habe ich das gesagt? Als ich in Bayern mit meinen Kindern ankam, habe ich auch in der Gemeinde Fuß gefasst. Ich habe in Thalmassing gewohnt, und also in der Großgemeinde Thalmassing und da in einem kleinen Dorf in Obersanding. Und dann haben wir ja diese wöchentlichen Werktagsmessen in Sanding immer besucht. Dann habe ich jeden Morgen in Regensburg in der alten Kapelle oder in der Karmelitenkirche die Messe vor der Arbeit besucht. Sonntagsgottesdienste waren selbstverständlich, auch mit den Kindern. Dann hat man gemerkt, das ist mein Weg. Aber wie? Dann war der Kontakt nach Altötting, weil Thalmassing hat eine Fußballfahrt nach Altötting. Und die geht immer am ersten Donnerstag im Mai von Thalmassing los. Und dann hat man verschiedene Stationen. Unter anderem ist eine Station Harder. Und da gibt es die Mutter Gottes von Harder. Da steht ein kleines Kapellchen, das sieht ungefähr aus wie die Gnadenkapelle mit einem Rundgang. Und das ist 25 Kilometer von Thalmassing, Obersanding entfernt. Und dann hat eine Bekannte von Mintraching und ich die Idee gehabt, wir gehen da mal alleine hin. Und diese Idee haben wir umgesetzt am 13. Februar 2005. Und dann sind wir im dicksten Schneesturm rosenkranzbetend dahin gezogen und haben an dem Abend dann den Fatima-Abend mitgemacht. Dann den März war wieder ein Sonntag, der 13. Und dann sind wir dann nochmal gegangen und auf einmal haben sich uns da ganz, ganz viele Leute angeschlossen. Freunde, Bekannte, Leute, die gehört haben, dass wir da hingehen, ob wir sie mitnehmen und so weiter. Und das war schön. Also da hat man gemerkt, man kann, wenn man selbst sich bewegt, auch andere dazu bewegen, zur Mutter Gottes zu gehen. Das war jetzt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist ganz schön. Und auf dem Weg, da habe ich heute einen Freund kennengelernt, dessen Sohn ein ganz, ganz lieber, ordentlicher, junger Mann war und auch ganz toll im Beten. Also der hat mitgebetet, vorgebetet und das so mit 17, 18 fand ich das damals ganz, ganz toll. Also so heilig waren meine Kinder nicht, das muss ich schon sagen. Also der war da wirklich schon ganz, ganz weit. Und dann waren auch da immer Pfadfinder, und zwar von der KPE, und die waren betreut worden von einem Kuraten von der Serve Jesu et Marien, also Diener Jesu und Marien in Blindenmarkt Österreich. Die kamen da immer hin. Und dann habe ich ja das alles mal so ein bisschen kennengelernt und dann mit dem Michael mal gesprochen, mit dem jungen Mann. Und dann sagt er, ja, wenn er sein Abitur hat, und dann geht er in diese Ordensgemeinschaft. Und die Servi Jesu et Marien, also SJM, sind in einem alten Schloss in Blindenmarkt bei Amstetten. Ja, und dann habe ich immer wieder mal Kontakt mit ihm gehabt. Und dann habe ich gedacht, ich gehe da mal auf Exerzitien, weil Exerzitien, also mal zu dir selber finden und da dann einen Weg finden, wie es irgendwie weitergeht. Und dann war ich eine Woche auf Exerzitien dort und die waren unheimlich ergreifend. Also die Beziehung zu Gott, die Sehnsucht, für Gott da zu sein, die Dankbarkeit, dass Gott mir dieses Leben und kein anderes geschenkt hat. All das hat mich dann zwei Wochen später bewegt, den Oberen anzurufen und mit ihm einen Termin auszumachen. Und da bin ich dahin gefahren und habe ihn gefragt, ob ich, wenn meine Kinder aus dem Haus wären und meine Mutter versorgt, wenn ich die versorgt weiß, dass ich dann kommen könnte. Dann hat er mich eingeladen, erst einmal bei der Servi Jesu et Marien bei verschiedenen Pfadfinderaktivitäten oder auch im Haus, also jederzeit so eine offene Einladung, du kannst jederzeit kommen, guck dir alles an, weil du bist ja schon aus dem Leben und das muss ja dann auch für dich passen und auch für uns. Das habe ich dann 2 Jahre noch gemacht oder 3 und dann bin ich am 1. Oktober 2013 als Postulant bei die Servi Jesu und Marien gegangen. Zwischenzeitlich muss man dazu sagen, ist meine Tochter dann zu ihrer Mutter nach Wiesbaden gezogen. Mein Sohn hat dann auch in dem Jahr eine neue Stelle in München bekommen. Und meine Mama, die wollte immer, ihr Wunsch war, ich will 90 werden und dann will ich sterben, weil ich will einmal die Älteste von der ganzen Familie sein. Und am 2. Oktober 2012 ist die Mama dann 90 geworden. Und im Januar 2013 ging es ihr schlecht und im Februar ist sie dann auch verstorben. Also die Mama hat das nicht mehr miterlebt, aber sie ist selbst noch aus dem evangelischen ins Katholische übergewechselt. Sie selbst hat noch konvertiert. Und das war eigentlich ein ganz, ganz toller Moment, dass sogar meine Mutter noch den Glauben an unseren Gott gefunden hat, noch in ihrem Leben und sagen konnte, ja, wir gehören alle zusammen, wir sind eine Familie, auch im Glauben. Das war unheimlich schön.
Was haben denn Ihre Kinder gesagt, als sie gehört haben, mein Vater will ins Kloster gehen?
Also meine Tochter meinte, ihre Mutter und ihr Vater beide, die spinnen ihren eigenen Weg und sie versteht das alles nicht. Und mein Sohn hat mich immer unterstützt. Der macht das nur, tut das nur. Du, ich gehe meinen Weg, du gehst deinen Weg. Du warst immer für uns da. Du hast alles gemacht. Und damit konnte ich auch dann wirklich gehen. Wobei die erste Zeit im Kloster, also weit weg von meinen Kindern, auch vom Grab von meiner Mutter, die war einfach nicht leicht.
Dann hören wir jetzt nochmal in ein Lied rein. Viele Schritte in diesem Leben, Friseurmeister verheiratet, der ins Kloster geht und mittlerweile dann auch zum Priester geweiht worden ist, Diözesan Priester. Nach der Musik erfahren wir dann, wie es weiterging. Sie hören hier bei Radio Horeb und Radio Maria die Berufungsgeschichte von Kaplan Wolfgang Weyer, der im Juni zum Priester geweiht worden ist. Ein Spätberufener, der viel erlebt hat in seinem Leben, standesamtlich verheiratet war, konvertiert ist zum katholischen Glauben, alleinerziehender Vater von Kindern, wenn man es so sagen kann. Ja, und nach 40 Jahren Friseurmeister zu sein oder Friseur zu sein, dann den Absprung in eine Ordensgemeinschaft zu den Servi Jesu und Mariens. SJM. Genau. Da sind Sie aber nicht lange geblieben in dem Orden. Das heißt, es hat doch nicht so ganz gepasst, oder?
Also, ich bin 2 Jahre da geblieben. Und es hat von der Spiritualität, von den Mitbrüdern, von der Hausleitung, alles gepasst. Das Einzige war, ich bin als Bruder angenommen worden und als Friseur, wenn du jeden Tag mit Menschen zusammenarbeitest, jeden Tag stündlich neue Menschen gegenüber hast, aber diese Menschen auch immer als Persönlichkeit, als von Gott geliebte Brüder und Schwestern auch schon wahrnimmst, dann war nicht die Aussage, ja, du kommst in eine Pfarrei und arbeitest da in der Pfarrei mit oder sowas. Und das war für mich der Grund, wo ich gesagt habe, ich möchte zu den Menschen gehen. Also die Dienste im Haus, die müssen verrichtet werden, das ist gar keine Frage. Aber ich war Küchenpräfekt und auch Gästepräfekt. Aber das allein war nicht das, wo ich machen wollte, weil ich wollte kein Hotel führen, ich wollte auch keinen Gastronomiebetrieb führen. Aber das Arbeiten selbst war überhaupt nicht schlimm. Also das alles nebenbei noch mitmachen, wäre auch kein Thema gewesen. Und dann habe ich gemerkt, also ich muss, glaube ich, nochmal, auch nach 30-tägigen Exerzitien, den Mut haben, weiterzugehen. Und dann bin ich 2015 im März gegangen und dann habe ich mich an der Universität in Regensburg gemeldet und habe dann als Nicht-Abiturient diesen allgemeinen Hochschulzugang erhalten, musste 3 Beratungsgespräche haben und dann habe ich mich an der Universität für Theologie eingeschrieben. Nach meinem Einschreiben habe ich mich dann beim Priesterseminar Regensburg beim Herrn Regens Martin Briller vorgestellt und gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass ich für die Diözese Regensburg Seminarist werden könnte, mit meiner Lebensgeschichte. Also alles erzählt, was ist, wie ich bin, wer ich bin, was ich erlebt habe. Und dann hat er mich nochmal von Oktober bis Januar, ja, nicht vertröstet, aber sagte, schauen Sie sich erstmal an, ob Ihnen das wirklich was taugt, ob Sie das schaffen, ob Sie das Gefühl haben, das ist wirklich der richtige Weg. Und dann bin ich im Januar wieder hingegangen und dann haben wir die Unterlagen alle prüfen lassen. Und dann bin ich im Dezember Dezember 2016 ins Priesterseminar.
Wie alt waren Sie da?
Ich bin 65er Baujahr, da war ich dann 51.
Wie haben Sie sich da gefühlt, mit 51 ins Priesterseminar zu gehen? Da waren Sie wahrscheinlich der Älteste von Ihren Mitstudenten, oder?
Also der Zweitälteste hat mich mit den Worten begrüßt: Gott sei Dank bist du jetzt da, jetzt bin ich nur noch der Zweitälteste. Mhm. So, das waren diese Begrüßungen. Und der Herr Spiritual ist im gleichen Jahr geboren wie ich, aber schon im April. Also der hat mit Papst Benedikt zusammen Geburtstag. Der war dann noch ein bisschen älter, also war ich dann auch der Zweitälteste im Seminar. Ja, das war nett. Aber es war gut. Und vor allen Dingen, also wenn Sie mit jungen Leuten zusammen leben, mit jungen Leuten zusammen lernen und arbeiten, dann werden Sie auch jung bleiben. Also allein von der Einstellung, vom Geist, von allem drum dran. Und Gott sei Dank hat mir mein Herr und Schöpfer eine körperliche Statur mitgegeben, die jetzt nicht schwerfällig ist. Somit war man auch wendig, dass man auch bei den Jungen überall mithalten konnte. Und es war eine ganz tolle, bereichernde Zeit. Also ich wollte sie nicht missen. Das Studium an der Universität, wo man mit ganz vielen jungen Leuten zusammenkam, mit Professoren gut reden konnte, die ja in meinem Alter eigentlich eher waren, und im Priesterseminar die Ausbildung war ganz, ganz hervorragend.
Gab es dann für Sie während des Studiums nochmal Krisen und Kämpfe, ob Sie... Gab es dann nochmal die, ja, ich kann mir vorstellen, dass man doch noch ringt in der Zeit. Es ist ja auch nochmal Prüfungszeit für einen selber, oder?
Also für mich gab es keinen, also ich von meiner Seite aus war ohne Kämpfe, die ich hätte, wo ich gezweifelt hätte. Aber der Teufel hat überall die Finger im Spiel und somit war es dann, dass meine Ehenichtigkeit, die gleich am Anfang, bevor ich ins Seminar kam, geprüft wurde, aber nochmal geprüft werden musste, und zwar letztes Jahr am, ich glaube, 13. Juni oder 13. Juli war ich in Hessen, bin mal schnell wieder zurückgefahren, dann kriege ich einen Anruf, dass da noch eine Irregularität wäre und wir müssten über Rom gehen. Und das am 13. Juli, wo am 4. Dezember die Diakonweihe sein sollte. Und auf der Heimreise habe ich dann mit meinem Regens ausgemacht, dass ich am nächsten Tag im Seminar vorspreche. Und auf der Fahrt habe ich meinen Primitspruch gefunden, weil mein Lehrherr im Priesterhandwerk, ich komme hier aus dem Handwerksberuf, mein Ausbildungspriester, der hatte in dem Jahr sein 25-jähriges Priesterjubiläum gehabt. Und da war sein Primitspruch: Herr, auf dich vertraue ich, in deine Hände lege ich mein Leben. Und den habe ich gehört, ich habe ihn wahrgenommen, ich habe ihn schön gefunden, für ihn absolut passend. Und natürlich sucht man auch für sich selbst irgendwann einen Primitspruch aus. Und das erste Lied, was sie eingespielt hatten, war ja: Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen, also Psalm 91. Und da war ich erst der Meinung, ich würde den nehmen, aber den fand ich dann so, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten. Nein, das muss er nicht, er muss mich nicht behüten, er behütet mich so und seinen Engeln was befehlen für mich, nee, das geht nicht, also den konnte ich nicht nehmen. Aber nachdem ich dann diesen Anruf hatte, war ich ja relativ am Boden gewesen. Und dann ist mir dieser Spruch im Kopf gewesen: Herr, auf dich vertraue ich, in deine Hände lege ich mein Leben. Und da wusste ich, dass ich genau das mein Leben lang gemacht habe. Also ich habe immer mein Leben in Gottes Hand gelegt und ich vertraue ihm und ich weiß, dass er mich führt. Selbst wenn das jetzt mit Rom irgendwelche Schwierigkeiten käme, wüsste ich, dass der Herr mich da durchführt. Und ja, dann habe ich den Spruch von, ich glaube, Aschaffenburg bis Roding im Kopf gehabt, vorgesagt, vorgesungen, vorgebetet. Und als ich dann heimkam, war mein Chef im Büro und dann sage ich: Chef, eine ganz kurze Frage, hättest du ein Problem damit, wenn ich deinen Primitspruch auch nehmen würde? Und dann sagt er: Nee, du, ich habe ihn nicht erfunden, es ist nicht meiner, wenn er dir gefällt, dann freue ich mich für dich. Ja, und somit kam ich dann auch zu meinem Primitspruch.
Habe ich dann eben richtig verstanden, ist die Ehe dann noch annulliert worden?
Nein, die Ehe ist nicht annulliert worden, aber es gab eine Irregularität. Also keine Annullierung, sondern eine Irregularität. Da ist im kirchlichen Recht eine Sache, wenn jemand versucht hat, eine Ehe einzugehen. Und das musste noch geklärt werden. Und das ist aber auch dann geklärt worden. Und dann habe ich am 2. November vom Herrn Regens dann die Nachricht bekommen, dass am 30. Oktober letzten Jahres die Antwort aus Rom da ist. Ich darf geweiht werden. Ich soll noch eine Woche Sonderexerzitien machen, Ignatianische. Und die habe ich auch bei meiner alten Ordensgemeinschaft gemacht. Also, weil Sie vorhin so sagten, es hat dann doch nicht so gepasst. Doch, es hat gepasst, aber meine, also die Frage, es war kein Vorwurf oder keine Feststellung, dass es nicht gepasst hat, sondern so als Frage, nein, es hat wirklich gepasst. Und diese Mitbrüder waren wirklich Brüder für mich. Und wie ich dann zu meinem Pater Martin gefahren bin, war das ein wunderschönes Erlebnis, war auch sehr emotional, weil ich seit meinem Beginn das erste Mal wieder in einem unserer Ordenshäuser war. Und es waren ganz tolle, tiefe Exerzitien, die mich wieder bestätigt haben, dass alles, was mir an Steinen in den Weg gelegt worden ist, dass ich da von Gott wirklich drüber gehoben worden bin und dass ich den Weg für unseren Herrn immer gehen kann, soll, muss, darf, will.
Im Juni diesen Jahres war die Priesterweihe im Dom zu Regensburg. Gab es für Sie einen Moment, der für Sie persönlich besonders eindrücklich war?
Ja, also Priesterweihe am Tag zuvor, Generalprobe, ging alles relativ gesittet und diszipliniert ab. Ja, da habe ich gedacht, das ist aber irgendwie emotionslos. Der nächste Tag war voller Emotionen. Die Weihehandlung selbst, die Gebete, Handauflegung, das eigene Liegen vor Gott, dieses auf dem Boden liegen, wo über einen gebetet wird, wo die Heiligen angerufen werden. Momente der Berührung, wenn die Priester, der Bischof, dann die Priester uns die Hände auflegen. Dann der Moment, wo mein Praktikumsfacher kam und das ist eine Freundschaft, das ist eine Brüderlichkeit, das ist wie Vater und Sohn. Und wie man ihn dann gehört hat, wie er geschluchzt hat, da waren Momente gewesen, wo man merkt, ja, die sind so ergreifend, dass sie gar nicht in Worte zu fassen sind. Aber das sind Freudentränen, das sind Tränen der Dankbarkeit, vielleicht auch der Erschöpfung, weil man einen langen Weg hinter sich hat und jetzt angekommen ist. Aber nur angekommen an einem Ziel, weil jetzt geht's weiter. Aber diese Liebe, die man untereinander spürt, die von Gott kommt, die greifen können, die spüren können und auch rauslassen. Und dann darf man sich auch seiner Tränen nicht schämen. Dann sind das Tränen, die man in Dankbarkeit und Freude vergießt. Dann ist das gut, wenn auch ein Mensch Emotionen zeigen kann. Weil unsere Gesellschaft ist heute so hart manchmal, dass es gut ist. Wenn einer sagt, wisst ihr was, ich kann's nicht. Ich lasse es raus.
Ja. Herr Kaplan Weyer, wenn Sie jetzt, Sie haben alles erlebt, die Ehe und jetzt das Priestertum, Zölibat, wenn Sie jetzt diese Diskussionen über Abschaffung des Zölibats hören oder Vir Probati und diese ganzen Sachen, wie ist das aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht bin ich ganz einfach gestrickt. Wenn ich als Friseurmeister mit Ehefrau schon das Problem habe, dass wenn ich viel im Geschäft bin, weil wir das Geld gebraucht haben, man ja arbeiten musste, Mitarbeiter finanzieren, Familie finanzieren und so weiter musste und da schon Probleme gibt, dass du bist ja nie zu Hause, du bist ja mehr auf der Arbeit und du hast ja lauter so Sachen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt bin ich zölibatär lebend und meine Familie ist meine Gemeinde. Und wenn das Telefon klingelt, gehe ich ran und ich brauche keinen Rechenschaft abzulegen und muss auch keinen verletzen. Und das muss man auch dazu sagen. Ich muss jetzt weg. Also du stehst an zweiter Stelle. Also ist für mich das Zölibat die einzig wahre Form, als Priester zu leben. Weil wenn ich den Respekt meiner Partnerin gegenüber habe und sie immer wieder zurücksetze, das tut nicht gut.
Wenn Sie jetzt selber verheiratet waren, haben Sie dann als Priester selber einen besonderen Zugang auch zu Ehepaaren, Familien, die jetzt zu Ihnen als Priester vielleicht kommen?
Ich denke schon, weil erstens weiß ich, was Familie bedeutet, was die Belastung, also positive Belastung, jetzt nicht die Negativbelastung, sondern die Belastung in der Familie ist. Kinder wachsen heran, Probleme in der Ehe, all das ist mir vertraut. Somit bin ich also vor allem von allen Sachen im Endeffekt nicht erschrocken, weil ich kenne eigentlich alles, was kommt. Also Liebe, die geht, Liebe, die trocknet, wo man sagt, ich habe das Gefühl, der Partner, die Partnerin hat gar kein Interesse mehr an mir und. Also all das Ganze ist mir vertraut. Also von daher habe ich für Ehepaare immer einen guten Zugang und auch für diejenigen, wo Brüche im Leben sind, wie bei mir auch. Ja, die gehören zum Leben dazu. Aber es gibt einer, der sie heilt und das ist unser Heiland.
Danke, Herr Kaplan Weiden, dass Sie, Weiher, Entschuldigung,
Herr Kaplan, Weiher aus Weiden, ja.
Genau, da wird man Sie in der Pfarrei treffen oder in St. Josef in Weiden.
Ja, ganz genau.
Vielen Dank für Ihr Zeugnis und dass Sie Ja gesagt haben zu dem Ruf Gottes zum Priestertum. Danke, dass Sie auch durchgehalten haben durch das Ganze Auf und Ab. Ich würde Sie gern zum Schluss noch um ein Gebet um Berufungen bitten. Zuvor an Sie, liebe Zuhörer, noch der Hinweis, Sie können diese Sendung nachhören, entweder im Podcast unter www.horeb.org, die Sendereihe Spiritualität, da werden Sie bald diese Sendung finden, oder Sie melden sich beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328921120. Berufung können wir nicht machen, aber wir können darum beten und das Gebet um Berufung Wirkung zeigen. Das zeigen auch immer diese Berufungsgeschichten auf ganz abenteuerliche Art und Weise, wie wir neue Priester geschenkt bekommen. Herr Kaplan Weiden, dürfen wir Sie am Schluss um das Gebet um den Segen bitten.
Beten wir zuerst um Berufung, denn Berufung braucht die Welt. Herr, wir beten um Berufungen. Berufung, die du schon in uns gelegt hast. Leider hat unsere Gesellschaft immer mehr verlernt, auf dich zu hören. Hören, nicht unbedingt mit den Ohren, sondern mit dem Herzen, mit der Seele. Die Seele, die innere Sehnsucht, hört auch die leisesten Töne. Beten wir für alle Menschen, denn jeder von uns hat einen Auftrag von dir erhalten. So wie du uns alle mit Namen kennst, hast du auch für jeden von uns eine Aufgabe vorgesehen. Der eine soll Menschen zu dir führen, der andere als Vorbild dienen. Und in der ganzen Reihe von Aufträgen sollen Männer und Frauen auf deine Berufung hören. Als Ordensmann, als Ordensfrau, als Priester oder Diakon, als pastoraler Mitarbeiter, als Mesner oder als Ministrant, als Diener in der Gemeinde. Berufung bedeutet auch Mut und Kraft zum Dienen. Christus wurde der Diener aller. Und keiner, der berufen ist, sollte denken, er steht über einem anderen. Es gibt verschiedene Dienste, doch alle sind auf den einen Herrn ausgerichtet. Wer sich berufen fühlt und Berufung mit Macht gleichsetzt, wie es zurzeit in Deutschland der Fall ist, dass Menschen sich berufen fühlen, über andere Macht auszuüben, den Respekt vor Ämtern und Diensten einfach vor dem Nächsten verloren haben, um ihre eigenen Interessen an der Macht zu bringen, sind keine Berufungen, sondern Auswüchse des Bösen, des Teufels. Hier schließe ich mein Berufungsgebet und füge das alles zusammen in dem Gebet, welches Papst Benedikt XVI. In Altötting gebetet hat. Herr, schau die Not dieser unserer Stunde an, die Boten des Evangeliums braucht, Zeugen für dich, Wegweiser zum Leben in Fülle. Sieh die Welt an und schicke Arbeiter. Mit dieser Bitte klopfen wir an die Tür Gottes an. Aber mit dieser Bitte klopft dann der Herr auch an unser eigenes Herz an. Herr, willst du mich? Ist es nicht zu groß für mich? Bin ich nicht zu klein? Fürchte dich nicht, hat der Engel zu Maria gesagt. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, sagt er durch den Propheten Jesaja zu uns. Zu jedem von uns. Amen.
Dann dürfen wir Sie um den Primitz-Segen noch bitten, oder?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Durch das Erheben und Ausbreiten meiner neu geweihten Hände, durch die Anrufung der seligen Jungfrau Maria, des heiligen Wolfgang, des heiligen Josef und aller Heiligen, segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Amen. Danke, Herr Kaplan Wolfgang Weyer. Alles Gute nach Weiden und Gottes Segen für Ihr weiteres Wirken.
Vergelt's Gott. Dankeschön, Frau Kuhl.
Segnes Gott. Dann auch Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl. Ich gebe jetzt nach München ab. Meine Kollegin Renate Mewes wird mit Ihnen den Wundenrosenkranz beten. Sie können anrufen unter der 089 517 008 008.